Ansage gibt. Das ist nicht irgendein, ja, ich denke, Gott will, dass ich in diese Richtung gehe, sondern dass es eine ganz deutliche Botschaft gibt. Ich schätze, es sind viele von uns hier, die sich das so gewünscht haben, weil wir wollen, dass wir Gottes Stimme hören. Allerdings, an manchen Stellen sollten wir aufpassen, was wir uns wünschen. Weil manchmal kriegen wir das auch noch. Die Sache ist, vielleicht denken wir, wir hätten gerne eine klare Stimme, ein klares Reden von Gott, wie die Propheten in alten Zeiten das bekommen haben. Aber wenn man sich diese Propheten anschaut, sieht man, dass die es nicht wirklich immer leicht hatten. Jona war wahrscheinlich der erfolgreichste Evangelist aller Zeiten. Ich meine, ein paar Tage lang predigt er in einer Stadt mit 120.000 Einwohnern und zum Schluss bekehren sie sich alle. Sie tun alle Buße. Wahnsinn! Wisst ihr was? Er war sauer drüber. Er wollte nicht, dass sie hören. Er wollte gar nicht, dass sie gerettet werden. Ja, Jona hatte in sich eine falsche Vorstellung, was Gott eigentlich wollte. Und er war mit Gottes Handeln nicht einverstanden. Hosea war ein Prophet im Alten Testament, wem Gott den Auftrag gegeben hat, eine Frau zu heiraten, die ihm das Herz brechen würde. Hesekiel war verheiratet, scheinbar relativ glücklich so, und seine Frau ist urplötzlich gestorben. Und ihm wurde gesagt, dass er nicht öffentlich um sie trauern durfte. Jeremia war als der weinende Prophet bekannt. Das Buch Klagelieder im Alten Testament ist von ihm. Klagelieder. Klingt schon mal nicht ganz so erfreulich, ne? Er hatte immer wieder schwere Botschaften, die er zu dem Volk bringen musste. Botschaften, die ihn traurig gemacht haben, aber das Verhalten des Volkes Gott gegenüber hat ihn auch traurig gemacht. Und er hatte immer wieder Anlass zu weinen. Also Prophet zu sein, ist kein leichtes Geschäft. Und heute möchte ich, dass wir einen bestimmten Propheten anschauen. Ein Prophet, den wir, also das ist eigentlich früher als diese anderen, die ich gerade benannt habe, der Prophet Elia. Wir lesen seine Geschichte im Alten Testament, im ersten Buch der Könige, ab Kapitel 17. Und es ist interessant, weil wir da keine große Einführung finden. Es gibt uns keine große Berufungsgeschichte oder sowas von Elia, sondern es heißt auf einem Schlag, Elia, der Sohn von dem aus Tischbe, der ging zum König Ahab und hat ihm gesagt, es wird nicht mehr regnen, bis ich es sage. So, kein großes Vorgeplänkel, sondern kommt gleich zur Sache. Und naja, dass er zu dem König Ahab geht und das sagt, es ist für uns vielleicht hilfreich, ein bisschen von der Vorgeschichte zu erfahren. Ich habe hier eine Karte mitgebracht. Ne, die Landkarte bitte. Entweder eins davor, eins danach. Genau, danke. Also das Reich, also das Volk Israel war inzwischen in zwei verschiedene Reiche unterteilt. Es war das Nordreich, was dann für gewöhnlich den Namen Israel getragen hat. Dann war auch das Südreich hier, wo Jerusalem auch war und wo immer ein Nachkomme Davids auf dem Thron gewesen ist. Die hießen dann, wurden meist als Juda bezeichnet. Und Ahab war dann König hier im Nordreich, hier in Samarien hat er seinen Palast und seinen Hauptsitz. Und wie das damals auch recht üblich war, war Ahab eine politische Ehe eingegangen. Er hatte die Tochter von dem König von Sidon. Mein Arm ist nicht ganz lang genug, um zu Sidon zu reichen, aber Sidon ist hier weiter nördlich von Israel. Und seine Frau hieß Isabel. Nun, Isabel war die Tochter von dem König von Sidon und Sidon war ein Hauptzentrum von der Anbetung von einem Gott namens Baal. Und Baal war als Fruchtbarkeits- oder Sturmgott verstanden. Und Baal war einer, wem sie es zugerechnet haben, wenn es geregnet hat. Stürme, ne? Und ich meine, wenn er ein bisschen sauer war, dann kam ein bisschen mehr Wind, ne? Aber wenn es geregnet hat, das haben sie dem Baal zugerechnet. Wenn ihre Herden sich vermehrt haben, haben sie Baal dafür gedankt. Wenn sie selber Kinder bekommen haben, haben sie alles Baal zugeschrieben. Und ja, wenn wir auf dieses Bild von, was gerade gewesen ist, ja, dieser. Ja, durch die Lampen sieht man es dann nicht ganz so gut. Das hier ist eine Figur, danke schön. Das hier ist eine Figur, was in einem alten Tempel ausgegraben wurde. Es ist ein Bild von Baal. Und man sieht hier oben, dass er Hörner hat. Das ist ein Zeichen, ein Symbol für Macht. Und mit der rechten Hand hält er über seinem Kopf so einen Knüppel. Und mit der linken Hand hält er hier so einen Speer, was auch ein bisschen wie ein Blitz aussieht. Und als Sturmgott hatten sie diese Symbole für Donner und Blitz, dass es ihm zugerechnet wurde, dass er es bewirkt hat, dass es geregnet hat. Nun, Elia ist zu Ahab gegangen und hat was gesagt? Es wird nicht mehr regnen, bis ich es sage. Direkte Kampfansage. Also hat er gesagt, dass dieser Baal, den du da anbetest, der ist nichts. Da kommt ein Prophet von Jahwe und sagt, dein Gott ist kein Gott und wir werden es dir zeigen. Und Elia musste dann fliehen, um sich zu verstecken, weil Isabel hatte diesen Baalskult in Israel so weit getrieben, dass sie 400 Baalspropheten in den Tempel, Palast gebracht hatte und sie dort versorgt hat, das heißt mit Steuergeldern. Und sie hat dann die verschiedenen Propheten von Jahwe aufsuchen und umbringen lassen. Also eine ziemlich heiße Geschichte für den Elia. Keinen leichten Auftrag, zum König zu gehen und zu sagen, wird nicht mehr regnen. Dann muss er schnell abhauen. Gott hat ihm gesagt, er soll sich an einer bestimmten Stelle, neben einem bestimmten Bach, verstecken. Und Gott hat ihn da auf wunderbare Weise versorgt. Bis dieses Bach versiegt ist. Hat nicht geregnet. Irgendwann geht diese Quelle dann auch trocken. Und dann, wenn wir auf die Karte zurückgehen können, dann hat Gott zu dem Elia gesagt, du sollst nach Sarepta gehen, was zu Sidon gehört. Ich habe dort einen besonderen Versteck für dich. Sidon. Isabels Papas Bereich? Also Gott hat manchmal wirklich einen Sinn für Humor. Er sagt seinem Propheten, dass er direkt dahin gehen soll, wo, also ins Zentrum von diesem Baalskult, dass der Prophet von Jahwe sich im Zentrum von Baalskult, also von dem Gebiet, verstecken soll. Und dort ist Elia dann eine ganze Weile gewesen. Und dann kam der Punkt, wo Gott gesagt hat, okay, also es war jetzt gut 3 Jahre später, es hat 3 Jahre lang nicht geregnet. Ihr könnt euch denken, was für ein Leiden das auslöst. Also es ist wirklich ganz schlimm. Und dann sagt Gott, okay, Elia, es ist Zeit. Wir werden zeigen, was wirklich Sache ist. Und Elia ist dann wieder nach Israel gegangen, zu König Ahab, wieder, sehr gefährlich, aber geht zu ihm und sagt, okay, wir wollen sehen, wer hier wirklich Gott ist. Schick du deine 400 Baalspropheten auf den Berg Karmel. Also Berg Karmel ist so hier im Norden von Israel. Schick du deine Propheten auf den Berg Karmel zu der und der Zeit. Wir treffen uns dort und wir klären hier, wer wirklich Gott ist. Und die treffen sich dann zur gegebenen Zeit. Und Elia sagt, okay, machen wir das so. Wir bauen nacheinander unser Altar auf und legen unser Opfer drauf, aber wir zünden das Feuer nicht an. sondern wir beten zu unserem jeweiligen Gott. Und der Gott, der Feuer vom Himmel runterschickt, um das Opfer anzuzünden, der ist wirklich Gott. Und die Baalspropheten, man muss bedenken, 400 Mann, also 400 zu 1 in dieser Hinsicht. Die sagen, okay, machen wir so. Ihr dürft anfangen, sagt Elia. Die bauen ihr Altar auf, die legen ihr Opfer drauf und dann fangen sie an, zu Baal zu rufen. Und das geht einige Stunden lang so. Und Elia kann sich scheinbar nicht mehr verkneifen. Er fängt an zu stänkern. Und er sagt, naja, vielleicht musst ihr lauter rufen. Vielleicht schläft er gerade und ihr müsst ihn wecken. Oder vielleicht ist er gerade abgelenkt. Oder vielleicht ist er verreist. Ihr müsst noch lauter rufen. Das ist interessant, weil verschiedene Texte von der Zeit, die inzwischen ausgegraben worden sind, belegen, dass sie auch wirklich gedacht haben, dass Baal also verreisen konnte, schlafen konnte, sogar sterben konnte. Und Elia greift diese Dinge auf, ihr eigenes Verständnis von ihrem Gott und sagt, na ruf doch lauter. Und die schrien lauter und lauter und sie haben sogar angefangen, sich selber aufzuritzen und wild rumzutanzen. Und dennoch ist nichts passiert. Und nach einer ganzen Weile hören sie erschöpft auf. Und Elia, er ist dann dran. Er baut sein Altar, legt das Opfer drauf, aber damit noch nicht genug. Er lässt Wasser bringen. Man muss bedenken, das wird nicht keine leichte Aufgabe sein, aber er lässt Wasser bringen. Er hat einen Graben um sein Opfer ausgehoben und lässt Wasser draufkippen, bis es alles klatschnass ist und dieses Graben ist auch noch aufgefüllt. Und dann betet er zu Gott und sagt, Gott, zeig ihm, dass du der einzige wahre Gott bist. Und es fällt Feuer vom Himmel. Und das Opfer wird angezündet und es wird alles aufgebrannt. Und das Volk, das ringsherum stand und dieses Ganze beobachtet hat, es heißt, dass sie auf ihr Gesicht gefallen sind und haben gesagt, wahrlich ist nur Jahwe Gott. Er ist der einzige Gott. Und sie haben mit den 400 Baalspropheten den sogenannten kurzen Prozess gemacht. Nun, das könnt ihr alles in 1. Könige 17 und 18 nachlesen, wie das alles gewesen ist, wie sich das zugetragen hat. Und man müsste denken an der Stelle, also, dass das Volk nur noch Jahwe anbeten würde, dass es alles geklärt wäre, weil sie wissen jetzt, wer der einzige wahre Gott ist. Und dass Elia sozusagen ein bisschen auf Wolke 7 schweben müsste, weil es gezeigt wurde, dass obwohl er immer wieder allein gewesen ist, obwohl er sich jahrelang verstecken musste, wurde jetzt endgültig gezeigt, er hatte Recht und er diente dem einen wahren Gott. Und man würde denken, dass Isabel einsehen müsste, wie sie falsch gelegen hat mit ihrem Baalskult. Aber habt ihr es auch schon mal erlebt, dass Menschen eine unwahrscheinliche, ja ungeheuerliche Fähigkeit besitzen, uneinsichtig zu sein? Ich möchte aus 1. Mose 19 die erste paar Verse da lesen. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan, auch, dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Eine Drohung. Sie droht ihm gleich. Elia hatte gerade diesen Riesensieg davon getragen. Er müsste eigentlich zurückreden können und sagen, nein, wir haben dir gezeigt, was die Wahrheit ist. Aber so geht's weiter. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich dem Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Elia hatte gerade einen Riesensieg gehabt und ein Brandbrief und hat Angst um sein Leben und rennt davon. Ein Glück, dass es damals noch kein Twitter gegeben hat, ne? Wäre noch umso schlimmer gewesen. Von außen, also, kennst du auch das Gefühl? Von außen mag es sichtbare Gründe geben oder auch nicht, aber du sitzt in einem Tief, du kommst nicht raus. Du leidest darunter. Andere sagen dir vielleicht, dass du viel Grund hast, glücklich zu sein. Und auf einer intellektuellen Ebene kannst du dem vielleicht sogar zustimmen und sagen, ja, Grund hätte ich, aber dass das trotzdem nichts an deinem Gemütszustand ändert. Diese Plage hat einen Namen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir dem auch seinen Namen geben, dass wir den aussprechen. Das heißt Depression. Und ich bin völlig überzeugt, dass Elia und viele andere große Menschen Gottes, die wir in der Bibel finden, von wem wir in der Bibel lesen, dass sie unter Depressionen gelitten haben. Immer und immer wieder. Nun, ich bin Seelsorger und habe etliche Kurse in Seelsorge belegt. Ich bin aber kein Arzt, ich bin kein Psychologe und auch kein Therapeut. Mein Zugang zu diesem Thema ist ein seelsorgerlicher Zugang. Und Seelsorge kann für viele Menschen auch eine sehr große Hilfe an dieser Stelle sein. Aber wir müssen auch einsehen, Depressionen haben eine sehr große Bandbreite. Die sind nicht etwas, was sich da irgendwie ganz leicht abstecken lässt und sagt, oh ja, das ist Depression, wenn du das und das machst, kommst du da raus. Das ist gerade der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir darüber reden, eben weil es nicht so einfach ist. Und manchmal hilft es, gewisse Unterstützung zu bekommen. Manchmal brauchen wir mehr Unterstützung. Wir brauchen uns dem aber nicht zu schämen. Wenn wir Unterstützung, wenn wir Hilfe brauchen, dann brauchen wir das. Hast du je gehört, dass jemand sich geschämt hätte, weil er eine schwere Lungenentzündung hatte und im Krankenhaus behandelt werden musste? Oh, ist das peinlich, ne? Warum? Warum sollte das peinlich sein? Und warum sollte es uns peinlich sein, wenn wir unter Depressionen leiden? Es braucht uns nicht peinlich zu sein. Manche Menschen brauchen ärztliche und therapeutische Betreuung, um die nötige Hilfe zu finden, und keiner soll sich schämen, sich helfen zu lassen. Nun, ich habe es manchmal gehört, dass Christen gesagt haben, ja, wenn man richtig glaubt, dann wird man diese Probleme nicht haben. Erklär das mal einem Elia. Will irgendjemand behaupten, der hätte nicht richtig geglaubt? Und doch nach dem Riesensieg wird er gedroht, und er rennt davon und sagt, lass mich bitte sterben. Also, ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, zu sagen, wenn man richtig glaubt, wird man keine Probleme damit haben, ist Unsinn. Das ist schlicht und einfach Unsinn. Lass mich auch in aller Deutlichkeit sagen, unter Depressionen zu leiden, ist keine Sünde. Es ist nicht mehr Sünde, unter Depressionen zu leiden, als eine Erkältung zu haben. Auch wenn diese zwei völlig unterschiedliche Ursachen haben mögen. Unter Depressionen zu leiden ist nicht mehr Sünde, als es Sünde wäre, eine Erkältung zu haben. Depressionen sind grundsätzlich ein Warnsignal unseres Körpers oder unseres Geistes, dass etwas nicht in Ordnung ist. Aber dieses Warnsystem kann auch verrückt spielen und kann es auch übertreiben. man kennt es auch von dem, sagen wir, rein körperlichen, ein Fieber. Ein Fieber wird hervorgerufen, der Körper dreht das Thermostat auf das Keime, die da sind, die nicht da sein sollten, abgetötet werden. Aber ein Fieber kann auch für den Menschen bedrohlich werden. Also dieses Schutzsystem kann es auch zu weit treiben. Und so ist es auch mit Depressionen. Depressionen sind ein Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist und dass wir etwas unternehmen sollen. Und in dieser Hinsicht sind Depressionen etwas ganz Normales. Aber auch dieses System kann verrückt spielen, kann es zu weit treiben, auf das wir Hilfe brauchen. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir Depressionen aus der Tabu-Ecke rausholen und ehrlich damit umgehen. Elia hat die Bedrohung von Isabel noch größer eingestuft als sein Vertrauen auf Gott in dem Moment. Ich meine, Gott hat ihm gerade diesen Riesensieg gegeben. Wieso könnte er auf einmal so eine Angst haben? Weil er in dem Moment die Bedrohung von Isabel als größer eingestuft hat, als Gottes Fähigkeit, ihm zu retten. Aber es ist auch faszinierend zu sehen, wie die Geschichte weitergeht. Wir hatten Elia zuletzt in der Wüste gelassen, wo er erschöpft und deprimiert dalag und sterben wollte. Also er ist nicht gestorben. Er ist aber eingeschlafen. Hat vermutlich eine ganze Weile geschlafen. Und dann hat Gott einen Engel geschickt, der ihn geweckt hat. Und gesagt hat, hier, iss und trink. Er hat ihm Brot und Wasser gegeben. Dann ist Elia nochmal eingeschlafen. Und nochmal schickt Gott den Engel, der dann ihn nochmal geweckt hat, zu sagen, hier, iss und trink. Also es ist natürlich nichts, was darauf zu beschränken wäre, aber wie ich die Sache verstehe, hat eine vernünftige Ernährung schon einiges zu tun mit dem, wie es uns auch in unserem Empfinden geht. Gott hat Elia Ruhe gegeben. Er hat ihm Nahrung gegeben, Sachen, die er brauchte, Sachen, die wir brauchen, die wir uns an manchen Stellen nicht oder nicht richtig gönnen. Nachdem Elia sich ausruhen konnte und sich stärken konnte, hat Gott ihn an einen ganz anderen Ort geschickt und ist ihm dort begegnet. Ich lese ein paar Verse, also 1. Könige 19, die Verse 8 bis 10. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch die Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn. Was willst du hier, Elia? Er sagte, mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Elia fühlte sich alleingelassen und auch noch bedroht. Wir Menschen sind nicht dafür gedacht, wir sind nicht dafür gemacht, allein zu sein. Viele von uns werden das kennen, wie das ist, mal eine wirkliche Einsamkeit zu erleben. Es ist etwas Schreckliches, es ist etwas, was uns unsere Kraft berauben kann. Es ist etwas, was uns Hoffnung berauben kann, wenn wir uns ganz allein fühlen. Und Elia fühlte sich ganz allein und verlassen. Er dachte, er wäre der Einzige. Und dass er völlig auf sich gestellt wäre. Und was macht Gott dann? Oh, was ich gerne auf die Art und Weise, wie Gott dann mit Elia gesprochen hat, eingehen würde. Aus zeitlichen Gründen werde ich das jetzt weglassen. Aber jetzt gehen wir direkt zu dem, was Gott zu Elia gesagt hat. Ich lese 1. Könige 19, die Verse 15 bis 18. Der Herr antwortete ihm, geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus. Bist du dort angekommen, salbe Hazael zum König über Aram. Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König von Israel salben und Elisha, den Sohn Schaphats aus Abel-Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle. So wird es geschehen. Wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den wird Elisha töten. Ich werde in Israel 7000 übrig lassen, alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Denken wir erstmal kurz darüber nach, was Gott nicht gesagt hat. Reiß dich zusammen, Junge, Kopf hoch, wird schon werden. Auch wenn diese Sprüche häufig gut gemeint sind, sind sie meist nicht wirklich hilfreich für jemanden, der in einer schweren Situation steckt. Viel eher an der Stelle würde ich empfehlen, ich bin da für dich. Du bist nicht allein. Aber Gott hat Elia auch neue Aufgaben gegeben. Er ließ ihn nicht in seinem Sumpf sitzen, sondern hat ihm verschiedene Ziele vor Augen gesetzt. Aber eins davon wird für Elia sicherlich von besonderer Bedeutung gewesen sein. Elisha salbe zum Propheten an deiner Stelle. Das heißt, es gibt einen Begleiter. Es gibt einen Nachfolger. Er muss nicht mehr die Last allein tragen, sondern es wird ihm jemand zur Seite gestellt. Gott weiß auch auf das, was Elia scheinbar überhaupt nicht gewusst hat. Du bist nicht allein. Du bist auch die ganze Zeit nicht allein gewesen. Denn es sind 7000, die sich nie vor dem Baal gebeugt haben. Es ist so häufig so, dass wir das Gefühl haben, in welcher Situation auch immer wir stecken. Wir denken, wir stecken alleine da. Wir denken, wir sind die Einzigen. Und das ist eine große Last. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass es andere Menschen gibt, die uns zur Seite stehen, dass es andere Menschen gibt, die Ähnliches erlebt haben, dann hilft das, diese Last leichter zu machen. Gott lässt Elia nicht allein, sondern gibt ihm eine neue Perspektive durch neue Aufgaben und vergewissert ihm, dass er nie allein gewesen ist, obwohl es ihm so vorkam. Wenn man im Neuen Testament schaut, sieht man, dass es auch Menschen gegeben hat, die ja, unter Depressionen gelitten haben, die es schwer zu kämpfen hatten, die dieselbe Dinge erlebt haben wie Elia, obwohl sie viel, viel später gelebt haben. Ja, dadurch dürfte es uns klar sein, dass es auch für uns heute nicht wirklich anders ist. Ich habe diese Woche die Gelegenheit gehabt, im Rahmen von der ökumenischen Bibelwoche zwei Abende zu halten. Ich habe die dann zum selben Text an zwei verschiedene Orte, einmal im katholischen Gemeindehaus und dann einmal in einer Wohnung in Lobeda. Und dort haben wir in Matthäus Kapitel 11 geschaut und gesehen, wie Johannes der Täufer im Gefängnis saß. Und er hat seine Jünger zu Jesus geschickt, um zu fragen, bist du es? Oder sollten wir auf einen anderen warten? Und ich habe in den Versammlungen auch gesagt, also es ist eigentlich deutlich, Johannes ist deprimiert. Er leidet unter einer Depression. Das ist nicht wirklich verwunderlich. Der Mann hatte gepredigt, der Mann hatte im Freien gelebt. Die Menschen sind zu ihm in großen Mengen gekommen, um seine Predigt zu hören. Und hatte immer unerschrocken die Wahrheit gesagt. Das hat ihn aber auch ins Gefängnis gebracht. Jetzt sitzt er in einem dunklen Kerker, von fast allen Menschen abgeschnitten. Und da kommen Fragen auf. Nachdem Johannes Jünger wieder gegangen waren, hat Jesus über Johannes gesprochen und wirklich ein, ja, man würde sagen, ein Loblied auf ihn gegeben. Und er hat dann später in dem Kapitel diese Worte gesagt, aus Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Ich finde es interessant, dass Jesus hier von seinem Joch spricht, von seinem Last. Er sagt uns nicht, setz dich in die Ecke, mach nichts. Er weiß, dass wir Wege im Leben zu gehen haben. Er weiß, dass wir Lasten zu tragen haben. Aber er sagt, du musst das nicht alleine machen. Wenn du meine Last auf dich nimmst, trage ich das meiste von der Last und es wird für dich möglich. Aber so häufig denken wir, ich muss es schaffen. Ich bin dafür verantwortlich. Ich muss da durch. Und wenn wir versuchen, die ganze Last selber zu tragen, ist das wirklich eine enorm schwere Last. Jesus sagt, nimm meine Last auf dich. Mein Joch ist leicht. Gibt den alten Spruch, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilte Last ist halbe Last. Da ist ganz schön was dran. Und deswegen hat Gott uns auch einander gegeben. Du sollst wissen, wenn du unter Depressionen leidest, ist das keine Sünde. Nun, sündhaftes Verhalten kann uns durchaus in eine Situation bringen, dass wir Depressionen erleiden. Das muss mit bedacht werden, aber Depressionen zu erleiden ist für sich keine Sünde. Und wenn wir Depressionen erleiden, ist es nicht zwangsmäßig, dass das eine direkte Strafe ist für eine Sünde, die wir begangen haben. Also das müssen wir ein bisschen auseinanderhalten an der Stelle. Aber Depressionen sind keine Sünde. Und es ist wichtig, dass wir das merken. Gott möchte nicht, dass wir in Depressionen stecken bleiben. Er möchte, dass wir Freiheit erleben. Und er möchte uns auf den Weg begleiten. Er will die Kraftquelle für uns sein. Er will, dass wir verstehen, dass wir nicht alleine damit zurechtkommen müssen, sondern er begleitet uns, er geht mit uns, er gibt uns die Kraft. Und ich bin auch völlig überzeugt, es ist, weil er uns begleiten will, dass er uns auch einander gegeben hat. Weil ich bin mir sicher, dass es eigentlich ein Großteil von uns hier, die wir auch zumindest irgendwann unter einer Depression gelitten haben. Und wir sollten wissen, Gott sieht unsere Situation und Gott möchte nicht, dass wir in diesem Tief stecken bleiben. Er möchte uns Freiheit schenken und wir dürfen ihm vertrauen, dass er mit uns gehen wird. Wir können es an den Propheten von alten Zeiten sehen, wir sehen es im Neuen Testament auch. Und in unserer Zeit auch, dass Menschen immer darunter gelitten haben. Aber Gott will uns eine neue Perspektive geben. Er will uns eine neue Hoffnung geben. Amen.